Mittwochabend, der 8. April 2026, es ist 20.33 Uhr. Und lieber Alex, ich möchte, das soll jetzt kein Affront sein. Über das, was wir reden, tue ich jetzt gerade nicht mit der höchsten Enthusiasmusstufe. Parallel auf dem Second Screen, bin ich ganz ehrlich, läuft so ein bisschen Eishockey mit. DEL-Playoffs, Halbfinale beginnen gerade. Was ist eigentlich, ich glaube, wir haben schon mal drüber gesprochen und ich kann es mir nicht merken, weil mein Hirn ein Schweizer Käse ist. Was ist bei dir die Sportart Nummer zwei?
Haben wir tatsächlich schon mal besprochen, ja. Sportart Nummer zwei, schwierig. Schwierig. Ich würde, wenn ich den Wintersport als solches zu einer Sportart formen dürfte, dann würde ich den nehmen. Ansonsten ja schon auch Eishockey ab und zu mal. Aber ja.
Ja, Wintersport gerade auch eher so vorbei.
Ja, momentan. Also man ist dann auch immer froh, wenn es vorbei ist, finde ich, so Ende März.
Ja.
Und apropos vorbei sein, Ende März oder Anfang April. Hast du eine Überleitung, oder? Ja.
Ja. Bessere Überleitung kann man nicht machen. Komm, lass uns drüber reden.
Giesinger Bergfest. Der Löwenstammtisch mit Florian Weiß, Anja Guder und Alexander Augustin.
Und damit herzlich willkommen zum Giesinger Bergfest mit der Stammtisch-Episode Nummer 213. Da habe ich gleich einen Frosch im Hals, wenn ich an das denke, über was wir gleich reden werden. Irgendwie sträubt sich meine Gesamtkonstellation heute irgendwie dagegen, über Lasche, Löwen in der Lausitz und darüber hinaus zu philosophieren. Aber genau das trifft es ja. Wir hatten uns, Alex, das kann man ja ganz offen sagen, nach dem Mannheim-Spiel noch mal kurz überlegt, machen wir es nochmal, wie wir schon gemacht haben, so eine kleine Zwischenepisode, haben uns aber dann ob Ostern und der kurzen Überlebensdauer eines möglichen Schnellstammtisches auch dazu entschieden, es nicht zu tun und uns lieber dann darüber zu unterhalten, was in den beiden Spielen passiert ist. Und es ist im Grunde das passiert, was wir uns am allerwenigsten erhofft haben. Vielleicht nicht, es hätte nur noch eine Stufe schlimmer geben können, aber mit einem 1:1, einem späten 1:1 zu Hause gegen Waldhof Mannheim und als Sargnagel der Löwenaufstiegshoffnung ein desaströses 0:3 bei Energie Cottbus. Damit ist die Saison, zumindest was den Ligaspielbetrieb angeht, in meinen Augen gelaufen.
Ja, nicht nur in deinen Augen. Das Ding ist durch und ich hätte es ehrlich gesagt vor einer Woche oder so nicht für möglich gehalten, dass es so schnell gehen würde. Tja, aber die Fakten sprechen eine klare Sprache. Du hast 10 Punkte Rückstand auf den dritten Platz. Das ist einfach, der Zug ist weg und wenn man ehrlich ist, wenn man sich so seit dem Duisburg-Spiel die Entwicklung der Mannschaft angeschaut hat, dann war es auch irgendwie auch die logische Konsequenz. Es war ja im Toto-Pokal in Regensburg schon mehr Glück als Verstand, muss man klar so sagen. Dann zu Hause gegen Mannheim eine okaye Leistung. Also es war völlig solide. Du musst das Spiel aus meiner Sicht auch gewinnen. Aber auch da war schon irgendwie zu erkennen, dass der Mannschaft die Überzeugung fehlt in den entscheidenden Momenten, gerade vorm Tor. Und die ist offenbar zwischen Samstag und Dienstag, also zwischen Mannheim und Cottbus, komplett irgendwo auf der Strecke geblieben, diese Überzeugung. Es war einfach ein blutleerer Auftritt und am Ende irgendwie auch die logische Konsequenz. Ich finde, ich war gestern dann schon gar nicht mehr, also ich konnte mich emotional gar nicht mehr so aufladen, ehrlich gesagt, vor diesem Spiel. Weil irgendwie hat es sich schon so angefühlt, als würde hier ja möglicherweise die Saison zu Ende gehen. Also die Hoffnung war bei mir gar nicht mehr so da, nach den letzten zwei Wochen, dass du das Ruder auch auf lange Sicht rumreißen kannst. Weil selbst wenn du gewonnen hättest in Cottbus, es wäre trotzdem ein weiter Weg geblieben. So ist er jetzt ein Weg, der nicht mehr zu begehen ist. Aber irgendwie, ich weiß nicht, irgendwie war gerade dieses Mannheim-Spiel war ein Showstopper für mich persönlich. Wie schaut es bei dir aus?
Ich hole mal ein bisschen weiter aus, weil wir waren ja gemeinsam am Kar-Samstag gegen Waldhof Mannheim im Grünwalder. Und auch da hatten wir ja so ein bisschen das Gefühl, dass irgendwie so der ordentliche Schwung nach den ersten 10 Minuten. Da war man irgendwie gut drin und dann war es irgendwie so ein ganz komisches Sammelsurium. Da sind keine Funken übergesprungen, aber von allen Seiten irgendwie nicht. Also da war eine gewisse Unsicherheit da. Wir haben da ja noch während des Spiels, glaube ich, auch uns unterhalten. Was ist das jetzt hier? Irgendwie eine ganz komische Gefühlsgemengelage. Dann hat 60 das Tor kassiert. Dann kam der Ausgleich. Da ist dann nochmal was passiert. Wir sind trotzdem beide nicht konsterniert, aber so ein bisschen ratlos rausgegangen. Ich muss zugeben, ich wollte danach relativ zeitig nach Hause fahren. Effektiv war es bei mir dann 10 Uhr abends, weil wie es halt so ist in Giesing, du triffst Leute und dann triffst du noch mehr Leute und dann sagst, eins trinkst noch. Ja, okay, eins trinkst noch, wie es halt so ist. Und dann am Ende dessen Ganzen habe ich mir gedacht, naja, okay, aber moralisch war das jetzt schon eigentlich, ne? Also ich sag mal so, vor einem halben, dreiviertel Jahr hättest du das Spiel vielleicht verloren und damit kannst du was anfangen. Auch wenn es dann schon die ersten Durchhalteparolen gegeben hat. Aber irgendwie war auch weiterhin dieser Trotz, über den wir schon mal gesprochen haben, der war noch da. Und deswegen war ich eigentlich sehr emotional motiviert für dieses Spiel in Cottbus. Mhm. Das hat sogar die ersten 10, 15 Minuten noch angehalten. Weil da war es, finde ich, noch so ein bisschen taktieren. Na, wer traut sich? Wo stehen wir? Was passiert wie? Ja. Und dann ist nur eine Sache passiert. Cottbus hat gemerkt, wenn wir die unter Druck setzen, wenn wir den Ball ein bisschen schneller laufen lassen, dann gehört uns das Spiel.
Ja.
Und damit war das Ding gegessen. Und damit war dann auch jegliche Motivation gegessen. Nicht auf den Rängen, aber die sagen, 1000 Leute unter Woche ja, nach Wahnsinn. Cottbus ist irrsinnig. Das ist der zweitniedrigste Saisonwert. Das, was eh schon super ist. Der niedrigste war übrigens beim Hinspiel in Rostock, das war ein Mittwochabendspiel. Also, ja, so viel dazu.
Verständlicherweise.
Das Fass können wir jetzt auch nochmal aufmachen, wenn wir wollen. Nee, will ich nicht. Spielansetzungen unter der Woche. Cottbus Rostock, ja, super Idee für englische Wochen. Und ich finde,
mir ging es am...
Entschuldigung, ganz kurz. Auch Manfred Paula war ja im Halbzeitinterview, der war ja schon konsterniert. Also eigentlich war der indirekt das Handtuch schon geschmissen.
Ich glaube, dass eben zur Halbzeit klar war, was da die Stunde geschlagen hat. Mir ging es am Samstag, weil du gesagt hast, wir waren so ein bisschen ratlos nach diesem Spiel. Ich war richtig sauer, ehrlich gesagt, weil ich fand, dass es war auf dem Platz, wie gesagt, eine solide Leistung. Aber wir standen in der Westkurve und irgendwie... Also mir ging da dieses Feuer ab, auch von den Rängen. Du weißt vor diesem Spiel, worum es geht. Du weißt, es ist eigentlich auch ein Endspiel oder zumindest ein vorgezogenes Endspiel. Und wenn du dieses Spiel nicht gewinnst, dann wirst du wahrscheinlich am Ende dieser Saison nicht unter den ersten drei stehen. Das war vor diesem Spiel klar. Und entsprechend musst du eigentlich als Fan, würde ich sagen, so reingehen, dass du sagst, okay, wenn ich meine 5% auch noch dazu gebe, dann schaffen wir es irgendwie. Und dann gebe ich, wenn die Mannschaft vielleicht nicht die 100%ige Überzeugung hat, dann vermittle ich ihr sie zumindest oder versuche, sie zu vermitteln. Und ich fand es irgendwie eine komische Atmosphäre im Stadion. Also das Grünwalder Stadion hat in den letzten Jahren viele Tore geschossen, viele Spiele entschieden. Aber dieses Spiel war keins davon. Also das war eine Absicht, ich kann es gar nicht in Worte fassen, eine eigenartige Stimmung. Jeder war irgendwie mit sich selbst beschäftigt oder mit irgendwelchen anderen Dingen. Und das war aber eines solchen Spiels überhaupt nicht würdig und dieser Gesamtgemengelage, die dem zugrunde lag. Und deswegen war ich gar nicht so wegen dem Spiel sauer, als ich aus dem Stadion ging, sondern wegen dem Drumherum. Und irgendwie war das für mich der emotionale Showstopper, wo ich mich auch gestern dann, ich habe mich nicht mehr, irgendwie nicht mehr in die Lage bringen können und irgendwie hat man das Gefühl gehabt, dass auch die Mannschaft sich nicht mehr mental zumindest hundertprozentig auf diese Ebene begeben konnte, die es gebraucht hätte. Tore Jakobsen hat es ja nach dem Spiel auch gestern angesprochen. Er hat das Gefühl, dass da 11 Geister auf dem Platz standen und das trifft es natürlich hundertprozentig, weil es war, am Ende war es natürlich fußballerisch bemüht, es war auch kämpferisch, ja, okay, alles gegeben, was du geben konntest, aber du konntest eben nicht viel geben, weil du im Kopf nicht bei 100% warst, weil du in den entscheidenden Situationen falsche oder zu langsame Entscheidungen triffst und dann verlierst du halt bei so einem Top-Team wie Cottbus, das gezeigt hat, wie man mit Überzeugung Fußball spielt, dann verlierst du halt nur zu 3 und dann verlierst du völlig verdient und dann machst du halt den Deckel drauf auf die Saison. Leider.
Ich war, ob der Aussagen von Tore Jakobsen einerseits zufrieden, klingt das erstmal komisch, erklär gleich warum, und andererseits schockiert. Zufrieden, weil er das benannt hat, was es war. Also keine Schönrederei und dafür ist Tore Jakobsen, da ist er auch mit dieser Kapitänsbinde gewachsen, finde ich. Viel deutlicher geworden.
Aber ich weiß, welches Aber jetzt kommt. Oder ich kann es mir denken.
Aber wie desillusionierend und wie katastrophal sind denn die Erkenntnisse? Wir waren nicht bereit für das Spiel. Wir sind überhaupt nicht in die Zweikampfwege gekommen und wurden in der ersten Halbzeit quasi überrannt. Cottbus hatte heute das Messer zwischen den Zähnen. Das haben wir nicht hinbekommen. Dass es 0-3 steht und die dann 2 Gänge runterfahren, damit wir auch ins Spiel kommen, ist auch nicht Sinn der Sache. Ich bin fassungslos, wir sind aufgetreten wie Geister. Wie kann man für dieses Spiel nicht bereit sein? Es ist auch eine verdammte Diskrepanz. Ich war am Ostermontag bei der Pressekonferenz, Spieltagspressekonferenz von 60 München mit Markus Kocinski. Und da war noch ein anderer Vibe. Also, Markus Kocinski hat das auch anders verkörpert. Wir überlegen uns noch genau den Plan. Ich muss auch ein bisschen nach dem Bauchgefühl gehen. Na gut, du hast das Mannheim-Spiel am Wochenende gehabt. Sigurd Haugen hatte einen Schlag auf auf die Wade bekommen. Raphael Schifferl hatte was am Ellbogen. Na, so ein bisschen, diese Wehwehchen, wir müssen mal gucken, aber schaut ganz gut aus. Da war eine gewisse Lockerheit, eine Motivation. Da war auch, es geht nicht um Mathematik, wir müssen unsere Leistung bringen. Das war Fokus. Also, für mich hat Stichwort an diesem Blitz. Montag nichts darauf hingedeutet, dass das am Dienstag so laufen könnte. Und das
Stichwort
ist schockierend. Stichwort
heißes Herz, kühler Kopf.
Bitte?
Und Stichwort heißes Herz, kühler Kopf.
Ja.
So hat das ja, glaube ich, genannt, Markus Kocinski, die Devise für dieses Spiel. Und es war weder das eine noch das andere.
Es war beides eiskalt. Ernsthaft.
Tja.
Und mir geht diese Diskrepanz halt nicht in den Kopf. Das verstehe ich nicht. Und ich meine, das, was in den letzten Wochen auch immer wieder angesprochen wurde mit Blick auf den Kader, da können wir nachher auch noch 1-2 Worte, glaube ich, drüber verlieren. 60 hat mitunter den erfahrensten Kader der Liga und dementsprechend auch einen der erfahrensten Startformationen grundsätzlich. Das sind Spieler, die eigentlich ja auch mit allen Wassern gewaschen sind, die wissen, was hat wann die Stunde geschlagen, wo auch eine gewisse Souveränität einfach auch da sein sollte. Aber es ist es nicht.
Ja.
Und dann frage ich mich, warum? Ist es der Druck?
Weil, glaube ich, vielen gedämmert hat, dass es einfach nicht reichen wird, glaube ich. Ich glaube, dass da bei vielen die Überzeugung nicht mehr da war. Schon nach dem Mannheim-Spiel nicht. Und da war Duisburg sicherlich der Showstopper vor der Länderspielpause. Aber man hat es jetzt nicht nur gegen Cottbus gesehen, dass es halt, natürlich kannst du in dieser Liga viel über den Kampf wettmachen, über den Willen. Aber es braucht halt zumindest ein paar fußballerische Qualitäten, um das mal ein bisschen hart jetzt zu formulieren. Cottbus hat gezeigt, wie du da spielen musst in der dritten Liga. Du musst, wenn du den Ball hast, einfach überzeugt nach vorne spielen, so überfallartig Fußball spielen, defensiv gut stehen. Das haben die Löwen getan in den letzten Wochen. Da gibt es überhaupt keine Kritik. Aber nach vorne fehlt halt oft dieser Punch, die Schnelligkeit, die Dynamik in den Aktionen. Es war halt gestern gerade einfach langer Ball und hoffen, dass irgendeiner durchgeht. Und das ist halt einfach zu wenig auf diesem Niveau. Und das hat in den letzten Wochen schon so ein bisschen, man hat es schon durchscheinen sehen, dass da möglicherweise fußballerisch auch der Plan B fehlt. Und das ist auch völlig okay. Die Mannschaft hat sich gut entwickelt im Laufe der Saison. Aber am Ende, auch über die gesamte Saison gesehen, ist es einfach zu wenig, um da vorne mitspielen zu können.
Weil du es gerade ansprichst. Markus Kocinski hat für einen, finde ich, auch sehr interessanten und leider auch sehr wahren Satz gesagt. Er hat gemeint, wir hatten schon immer das Thema Spieltempo und gewisse Sachen, die wir über die Zeit kaschieren konnten. Heute leider nicht. Und da sagt er was ganz, ganz Korrektes. Und wenn wir jetzt mal über die gesamte Saison nicht nur das Wirken von Markus Kocinski, sondern wirklich so auch in die Zeit von Patrick Klöckner noch mit reingehen, dass 60 Defizite hatte, war relativ schnell klar und sie waren vor allem im Spieltempo. Markus Kauzinski hat aber dann über weite Strecken, und ich möchte jetzt seine Arbeit auch gar nicht so großartig jetzt kleinreden, weil der hat aus dieser Mannschaft ganz, ganz viel rausgeholt, wo du davor eben nicht gedacht hast, dass es gehen könnte mit den Erkenntnissen aus den ersten 10 Spielen. Er hat es dann geschafft, die Stärken von 60, die ja zweifelsohne in diesem Kader drin sind, so zu formieren und so herauszuarbeiten, dass du viele Spiele gezogen hast und dass du Serien gestartet hast, dass du dir ein Selbstvertrauen erarbeitet hast. Und das ist ihm hoch anzurechnen.
Ich glaube, andersrum wird ein Schuh draus. Markus Kauzinski hat die Schwächen dieser Mannschaft so gut erkannt und so minimiert, dass am Ende die Bilanz rauskommt unter ihm, die wir jetzt haben, nämlich eine sehr gute. Aber nur mit Schwächen minimieren oder die Schwächen irgendwie kaschieren, reicht es halt nicht für, da reicht es in der dritten Liga für Platz 8, ja, okay. Aber ein paar eigene Stärken musst du dann schon auch haben, um die letzten Meter zu gehen. Und da fehlt es einfach. Du bist defensiv stark, das bist du aber vor allem eben, weil du Fehler vermeidest und weil du deine Schwächen kennst und minimierst. Aber nach vorne brauchst du halt irgendeine Stärke. Da ist die Stärke Sigurd Haugen gewesen in den letzten Wochen und auch ein Kevin Volland, der immer wieder besser reingekommen ist. Aber dieses Grundkonzept oder die Grundidee hat einfach gefehlt. Und es war einfach viel zu oft viel zu durchschaubarer Fußball nach vorne. Und dann kommt am Ende das dabei raus. Und es ist auch klar, du hast diese Saison jetzt nicht in den letzten 2-3 Wochen weggeworfen, sondern die Probleme, die liegen weit in der Vergangenheit, die ziehst du halt mit durch die Saison. Wir würden anders sprechen, wenn du in der Hinrunde 6-7 Punkte mehr geholt hättest. Dann sähe die Welt ganz anders aus. Das wäre auch möglich gewesen aus meiner Sicht. Aber du hast jetzt nicht in Cottbus diese Saison verloren, das ist auch klar, sondern in Regensburg und zu Hause gegen Hoffenheim 2 und ja, brauchen wir nicht mehr groß drüber reden. Also wenn man, deswegen bin ich auch jetzt gar nicht irgendwie böse oder sauer, dass man jetzt so früh raus ist aus dem Aufstiegsrennen, sondern ich sehe sogar eher das Positive aus der Saison, auch wenn die Saison noch lange nicht vorbei ist, aber so eine kleine Bilanz kann man ziehen. Und wenn man sich die Entwicklung anschaut und auch ein bisschen so wie dieser Verein sehr ruhig durch diese Saison gegangen ist, was die Nebenkriegsschauplätze angeht, dann blicke ich zumindest zuversichtlich auf die nächste Saison. Wenn man aus diesen letzten Monaten die richtigen Schlüsse zieht, und die werden sie ziehen hoffentlich, und dann blicke ich zuversichtlich nach vorne, dann sehe ich auch über das hinweg, was die letzten Monate so war.
Du musst dir nach vorne blicken. Es hilft dir gar nichts. Und ich bin vollkommen bei dir. Da müssen jetzt Schlüsse gezogen werden. Es ist ein offenes Geheimnis, dass der Etat nicht größer wird, sondern tendenziell eher kleiner. Wir haben 16 auslaufende Verträge. Nach Informationen der Abendzeitung haben mindestens 3 Spieler halt eine Aufstiegsoption bei auslaufenden Verträgen. Mhm. Die ist jetzt hinfällig. Da muss natürlich mal ganz anders verhandelt werden. Das wird sehr, sehr spannend. Wer bleibt, wer geht, wer gehen muss. Was mich auch positiv stimmt, dass die Jungen, die man jetzt dann über die Saison reingeschoben hat, durchaus gewissen Impact hatten. Ich möchte da auch mit Blick auf beiden Spielen ehrlicherweise Samuel Althaus herausheben, der uns beiden ja sehr, sehr gut gefallen hat gegen Waldhof Mannheim im Rahmen seiner Möglichkeiten. Das war sehr solide. Der Einsatz war gut. Er hat nicht aufgesteckt, überhaupt nicht. Deswegen auch, muss ich sagen, nach seiner Hereinnahme zur Pause in Cottbus war er noch einer der Besseren. Der hat das Herz auf den Platz gelassen.
Einer der Mutigeren vor allem.
Er war mutig, er war rigoros, teilweise in der Zweikampfführung. Auch ein Lasse Fassmann hat mir in der Hinsicht auch gut gefallen. Ich habe gestern Abend zum Spiel habe ich ausnahmsweise mal auch ich die Noten gemacht bei uns in der Redaktion. Das waren für mich dann die 2 besten, weil sie über die 2, wenn man es halt über das gesamte Spiel sieht, wo sie halt ihre Einsatzminuten hatten, waren die noch den meisten Impact hatten. In meinen Augen. Also sowas gibt mir schon dann auch ein Gefühl, wo man sagt, naja, okay, lass die weiter reifen, dann kann das schon auch ganz gut aussehen im nächsten Jahr. Aber wie gesagt, es geht wirklich darum, die richtigen Schlüsse zu ziehen. Die Sachen werden nicht einfach. Das Einzige, was einfacher wird, du planst nicht mehr zweigleisig. Ab sofort kannst du ganz klar sagen.
Das ist der große Vorteil an dieser Situation momentan. Wenn du eh schon sagst, du willst den Kader verjüngen, dann musst du natürlich jetzt die letzten 6 Spiele nutzen, um die Jungen so viel wie möglich Spielpraxis sammeln zu lassen. Also Samuel Althaus, auch mal Loris Husic von Anfang an zu bringen. Ich weiß nicht, wie mit Noah Klose geplant wird. Einfach diese Jungen, die lange hinten dran hingen und zwar mitgelaufen sind, aber nicht viele Einsatzminuten bekommen haben, dass du die einfach jetzt spielen lässt. Und dann kannst du möglicherweise auf schon ein bisschen gestandenere Drittligaspieler zurückgreifen nächste Saison. Und das ist schon wichtig mit Blick auf, wie der Kader aufgestellt werden soll in der nächsten Saison.
Du gehst quasi jetzt in unter Wettkampfbedingungen in eine 6 Spiele andauernde Findungsphase, wenn du sie clever nutzt. Und ich glaube, es wäre jetzt auch keiner böse, wenn du jetzt anfangen würdest, eben Dinge nochmal langfristig auszuprobieren. Die Liga ist durch. Theoretisch, rechnerisch, es sind 7 Punkte Abstand zu Rang 4. Das wäre der DFB-Pokalplatz über die Liga. Man hat aber auch das Toto-Pokalfinale noch. Das ist eigentlich jetzt das Spiel, auf das du hinarbeiten musst. Weil dann kannst du die Saison noch vielleicht nicht retten, aber du kannst sie zu einem der versöhnlicheren Abschlüsse bringen als im Vergleich zu den vergangenen Jahren. Du kannst wenigstens noch mit einem guten Gefühl rausgehen. Da kannst du nochmal auch ein kleines Zeichen setzen. Das wäre auch versöhnlich, wenn du sagst, wir lösen wenigstens das Pokalticket. Das hat was.
Ich glaube, dass das schon auch entscheidend, oder nicht entscheidend, aber es kann ein großer Faktor werden in der Kaderzusammenstellung. Sagen zu können, okay, wir haben zumindest ein DFB-Pokalspiel, einmal große Bühne möglicherweise. Das lässt dich möglicherweise andere Drittliga-Konkurrenten ausstechen, wenn es um irgendwelche Verpflichtungen geht, die halt nicht im DFB-Pokal spielen. Also das ist nicht zu unterschätzen, würde ich sagen.
Ja, weil erreichst du Platz 4 nicht in der Liga, ist der Rest egal, meines Wissens. Korrigiere mich gerne, wenn deine Infos da anders sind, aber im Gegensatz zur ersten und zweiten Liga gibt es ja keine Geldverteilung nach Platzierung. Du hast dein TV-Geld einfach durch Summe der ersten Mannschaften, die in dieser Liga spielen. Meines Wissens gibt es keine Platzierungsprämie. Das heißt, die einzige Prämie, die du dir in der Liga noch holen könntest, wäre Rang 4 für den DFB-Pokal. Und auch das ist schon rechnerisch tendenziell schwierig.
Und Spielzeiten für junge Spieler aus dem Nachwuchsleistungszentrum. Gibt auch eine Prämie.
Ja, ein paar Euro 50 kannst du auch da noch rausholen.
Absolut.
Ihr seht schon, wir versuchen das so ein bisschen.
Das hat ja auch dieses junge Spieler heranführen, hat auch in Zweitliga-Zeiten immer wieder gut funktioniert. Wir hatten da ja genügend Saisons, die ähnlich geendet sind, wie diese jetzt enden wird. Nämlich lange irgendwie so mitgeschwommen, nie ganz vorne, aber immer so 6., 7. und immer leise Hoffnung, da könnte noch was gehen, wenn die anderen straucheln und da 6 Punkte Rückstand. Und am Ende war es halt dann doch wieder nur Platz 8. Aber in diesen Situationen sind sehr gute Löwenspieler herangereift, die dann für teuer Geld weiterverkauft oder manchmal auch für billig Geld weiterverkauft worden sind. Also diese Gemengelage ist nicht neu. Ich finde sogar, sie zieht sich durch mein ganzes Fanleben. Ich bin seit mittlerweile 27 Jahren Löwenfan und irgendwie die letzten 20 Jahre war es nur immer so ein einziges Hoffen und Bangen, dass es ja vielleicht jetzt doch was werden könnte in dieser Saison. Aber die Historie hat gelehrt, bei den Löwen nicht Wunder gibt es immer wieder, sondern Wunden gibt es immer wieder. Man trägt immer wieder die Schrammen daraus hervor aus einer Saison und das ganz große Wunder blieb immer aus. Ich weiß nicht, wann es mal anders werden wird, aber irgendwann gibt es dieses Wunder, auf das wir alle hoffen.
Ihr merkt schon, wir wollen da auch so ein bisschen versuchen, die positiven Töne anzuschlagen. Man kann auch mit Blick auf die letzten Jahre sagen, 60 war länger dabei bei der Musik, also in den letzten 2, 3 Jahren überhaupt jemals der Fall gewesen wäre. In den letzten beiden Jahren einmal 11., einmal 15., davor 8., das war ja auch schon so, gerade so irgendwie durchgerettet, auch ohne irgendwie großen Touch nach oben. Und davor hatten wir die 2 vierten Plätze. Also eigentlich, wenn man, keine Ahnung, wo 60 am Jahresende einlaufen wird, aber die zuletzten Platzierungen, die waren 15 und 11, jetzt momentan ist es 8, also die Tendenz wäre schon wieder steigend. Also ja, man kann jetzt natürlich sagen, kann man jetzt alles schön reden. Es ist jetzt nicht schön mit den Voraussetzungen, die 60 in dieser Saison sich eigentlich erarbeitet oder zusammengestellt hat. Ist es viel zu wenig. Das steht über allem. Komplett underperformed.
Natürlich.
So ehrlich muss man sein. Und trotzdem muss es ja weitergehen. Und dementsprechend musst du jetzt die richtigen Schlüsse ziehen, das haben wir schon gesagt. Und du musst einen gewissen, du brauchst ja Positives, an dem du dich auch irgendwo ein bisschen festhalten kannst. Also gehört ja auch zu weit dazu. Bringt ja also auch nichts, jetzt irgendwie zu sagen, so, jetzt haben wir keinen Bock mehr, sperren wir zu, keine Ahnung. Auch wenn vielleicht der eine oder andere den Reflex hat.
Ich bin sehr gespannt, wie sich dieses Grundgerüst der Mannschaft verändern wird. Ich bin sicher, es wird sich irgendwie verändern. Aber ich bin nach wie vor davon überzeugt, dass dieses Grundgerüst ja eigentlich passen würde. Nur es weiß ich nicht, was da jetzt das passende Bild ist dazu. Es steht halt irgendwie auf zu instabilen Beinen, dieses Gerüst. Das Gerüst ist gut zusammengebaut, aber unten hält es nicht gescheit. Also es ist irgendwie ganz komisch zu beschreiben, weil die Mannschaft hat es ja gezeigt, dass sie es kann und sie braucht halt, ich glaube, das große Problem war natürlich auch, dass sie von anderen Akteuren zusammengestellt wurde, als die Akteure, die das Gerüst dann durch die drei Viertel der Saison getragen hat, haben. Also das gehört natürlich auch zur Wahrheit dazu. Und jetzt muss halt die große Maxime sein, dass man wirklich mal eine Saison auch durchzieht und durchplant mit ein und denselben handelnden Akteuren, weil nach 10 Spieltagen dann wieder Sportchef und Trainer auszutauschen, ist natürlich auch schwierig. Ich meine, Markus Kaczynski nimmt es so hin, wie er es kriegt bei einem Verein. Das ist seine ganz große Qualität. Aber es war jetzt sicherlich nicht sein Wunschkader, den er da trainiert hat.
Er wird seine Schlüsse auch ziehen. Die Frage ist dann, mit welchen Schlüssen er rausgibt, was für eine, nennen wir es mal, Wunschliste er zur Geschäftsleitung geht und was umgesetzt werden kann. Na?
Ja.
Und ich traue allerdings Markus Kaczynski, ob seiner Erfahrung sowohl bei emotionalen als auch eher sachlichen Vereinen, um es mal so zu umschreiben, schon zu, da die richtigen Schlüsse zu ziehen. Und ich finde, du hast, eigentlich ist es ja auch schon jetzt mit der Kaderzusammenstellung und mit seiner Wahl der Spieler, hat man ja schon einiges gesehen, in welche Richtung es zu gehen hat. Ja. Fraglich ist halt, was passiert.
Es ist ein guter Weg aus meiner Sicht, zu sagen, wir wollen uns verjüngen, wir wollen auf die eigenen Spieler setzen. Ist natürlich auch gefährlich, weil du, ich meine, nur auf die Jugend zu setzen, das wird schwierig in dieser Liga. Du brauchst diese alten Haudegen als das besagte Grundgerüst. Die Frage ist, wer da dieses Grundgerüst bilden wird. Ich bin da echt gespannt, ob es einen mittelgroßen oder einen sehr großen Umbruch gibt am Ende der Saison. Weil drunter wird es ja wahrscheinlich wieder einmal nicht gehen.
Ich erwarte unter Umbruch geht es nicht, weil dafür laufen auch zu viele Verträge aus. Da glaube ich, laufen auch ein paar Verträge aus, die noch ein bisschen besser dotiert sind. Auch da lässt sich dann sparen oder wird sich sparen lassen müssen.
Ja.
Ich bin sehr, sehr gespannt. Vor allem die Zeit läuft. Auch die Spieler werden sich umgucken. Und dann ist die Frage, wem offerierst du was? Also wem offerierst du überhaupt was? Dann, wie offerierst du? Und eigentlich der einzige große Joke oder der einzige Pluspunkt ist jetzt, du weißt, für welche Liga du planst. Du musst nicht mehr zweigleisig, du lieferst kein Fragezeichen, sondern du lieferst so, nächstes Jahr dritte Liga und mit diesem Konzept gehen wir ran. Und dieses Konzept muss eigentlich ja schon auch in der Schublade liegen, aber dieses musst du halt jetzt beackern.
Und du wirst auch nicht drum rumkommen, intern wieder das Ziel Aufstieg auszurufen. Darunter wird es keiner mehr machen, zumindest aus dem aktuellen Kader. Also da werden viele dabei sein, die sagen, ja gut, also jetzt haben wir es 2-3 Jahre vergeblich versucht, soll ich das vierte Jahr oder das dritte Jahr um Platz 8 spielen? Das reicht mir nicht. Deswegen, schwierig. Ich möchte da nicht in der Haut von Manfred Paula und Co. stecken. Das wird ein interessanter Sommer, auf jeden Fall.
Vor allem auch in der Hinsicht, dass ja immer noch ein paar Positionen in den leitenden Etagen ja nicht so besetzt sind oder noch gar nicht besetzt, nachbesetzt sind, wie sie eigentlich nachbesetzt werden hätten sollen. Also eigentlich fehlt da auch noch ein bisschen was. Und man hat ja immer noch zwei Geschäftsführer auch noch auf der Payroll, ne? Wo bei einem eine Entscheidung wohl langsam bevorsteht, bei Oliver Müller.
Ja.
Und beim anderen, bei Dr. Christian Werner, die Frage ist, wann, also dessen Vertrag läuft meines Wissens noch bis 2027. Also, ich weiß nicht, ob da nicht noch was nachkommt. Also, ja, eine Gemengelage, die nicht schön ist. Mittlerweile sind, glaube ich, auch die letzten Spiele beendet. Na, eins läuft noch, 10 Minuten Nachspielzeit gerade bei Ferl gegen Rostock. Die kicken okay. immer noch. Lass uns trotzdem kurz einen Blick nach vorausblicken. Der nächste Gegner ist Jan Regensburg. Ein ausführliches Rüberglot erspare ich euch jetzt, nachdem wir erst vor kurzem das Thema Regensburg hatten. Nur kurz ein Update, da verzichte ich auch heute auf unseren Einspieler. Die beiden Ergebnisse nach dem Toto-Pokal-Duell mit 60 München waren ein 1:3 beim VfB Stuttgart 2 und parallel zur Cottbus-Niederlage von 60 ein 1:0 Erfolg über Erzgebirge Aue. Mittlerweile rangiert der Jan auf Rang 12. Da geht nach unten oder da passiert nach unten nichts mehr. Für die geht es eigentlich auch nur noch darum, die Saison stabil zu beenden. Am kommenden Sonntag um 19.30 Uhr treffen sich beide auf Giesings Höhen. Ja, so heiß machen braucht man, glaube ich, jetzt erstmal niemanden für dieses Spiel unnötig. Wie gesagt, ich bin eher neugierig, welche Schlüsse zieht man. Gibt es vielleicht schon Dinge zu erkennen? Mit einer gewissen Weichenstellung oder mit einem gewissen, das probieren wir jetzt einfach mal. Vielleicht auch auf positionsfremden Formationen mal setzen, na, keine Ahnung, um eine gewisse Variabilität auch zu testen. Das kann ja auch interessant werden. Dementsprechend, das ist gerade eher das, was mich neugierig stimmt. Nicht mehr die Ergebnisse auf dem Platz. Es geht viel einfach darum, wie tritt man auf, wer tritt auf, wer, auf wen kann man jetzt noch bauen und wer hat quasi so viel. Boah, ich drücke es mal blöd aus. Wer bringt so viel Ehre auf den Platz, dass er sagt, ich will jetzt jedes Spiel gewinnen, ich will mich in eine Position spielen. Ne? Also Körpersprache wird ein ganz großes Ding da sein.
Ja. Ja.
Und eine Sache möchte ich nicht vergessen. Ich liebe unsere Stammtisch-Community. Das muss ich wirklich sagen. Nachdem wir letzte Woche gesagt haben, dass du ja schon dein Ticket hast und ich noch gesagt habe, ja, ich schaue nochmal auf den Zweitmarkt, ich hoffe, da, vielleicht geht da was. Ich glaube, Ostern könnte sich bei mir auch zeitlich ausgehen, an Kar-Samstag, dass was geht. Ja, ich habe einige Zuschriften bekommen. Also das finde ich unfassbar, die gesagt haben, bei mir ist ein Karte frei, bevor es irgendjemandem gibt, ey, habt ihr Bock? Genial. Und deswegen sage ich auch liebe Grüße hier vom Stammtisch hier an die liebe Ruth, die mich an diesem vergangenen Samstag da mit einer Karte versorgt hat. Wir hatten auch ein wunderbares Vorgeplänkel im Giesinger Bräu. Also ganz herzliches Dankeschön dafür. Und das nehmen wir alles nicht für selbstverständlich. Ist mir auch ganz wichtig zu sagen.
Liebe Grüße.
Das ist absolut. Macht richtig viel Spaß. Beschließen wir doch diesen bisschen kürzeren Stammtisch mit einem Blick, was sonst noch am kommenden Wochenende ansteht. 60 München schließt gegen den Jahren das Spieltagswochenende ab mit dem 19.30 Uhr Spiel am Sonntag. Auch so eine Ansetzung, die man ehrlicherweise, finde ich, nicht braucht. Auftakt am Freitagabend ist Hoffenheim 2 gegen Schweinfurt. Am Samstag haben wir dann um 14 Uhr die Duelle Mannheim gegen Duisburg, Viktoria Köln gegen Wiesbaden, Havelse gegen Saarbrücken, Aachen gegen Stuttgart 2 und Essen gegen Ingolstadt. Um 16.30 Uhr haben wir Rostock gegen Ulm und am Sonntag dann um 13.30 Uhr das Spitzenspiel Osnabrück gegen Cottbus, danach Aue gegen Verl. Und dann, wie gerade schon mehrfach erwähnt, 60 gegen Regensburg. Lieber Alex, ich sag's mal so, ich habe keinen Shortcut. Ich glaube, die ganze Folge ist ein Shortcut.
Ja, ich habe auch keinen.
Ja, dann lassen wir es gut sein. Dann senden wir nochmal liebe Grüße an die Anja. Als die nach Südafrika geflogen ist, sah die Welt noch ein bisschen anders aus. Sie kommt gefühlt in einen anderen Löwenkosmos zurück. Wahrscheinlich ist sie danach aber so gut erholt, dass sie uns mit ihrer guten Laune wieder ansteckt. Liebe Grüße an, wir freuen uns, wenn du dich wieder an diesen Stammtisch dazu setzt. Dann verbleiben wir eigentlich wie immer mit den besten Grüßen vom Löwenstammtisch. Bleibt's gesund, bleibt's freundlich, bleibt's trotz allem optimistisch und bleibt's, ja, wie immer nur eins. Löwenslang, weiß, blau. Bis zum nächsten Mal beim Giesinger Bergfest. Servus.
Euch gefällt das Giesinger Bergfest, hm? Na dann sagt's weiter. Abonniert den Podcast und lasst uns eine Bewertung da. Ihr habt Feedback oder wollt einfach mal eure Meinung loswerden, dann erreicht ihr uns. Und zwar unter giesinger-bergfest@gmx.de oder bei WhatsApp am Bergfest-Phone. Alle Infos dazu findet ihr auch auf unseren Social-Media-Kanälen oder auf giesinger-bergfest.de.